Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Liebe Gemeinde. Seid ihr gut drauf? Noch nicht, ne? Ja, komm noch, pass auf. Bei der Vorbereitung zur heutigen Predigt bin ich auf ein sehr interessantes Phänomen gestoßen. Und um es zu verstehen, hilft uns kein Geringerer als die Märchenfigur Pinocchio. Wer von euch hat früher Pinocchio geguckt? Ja, noch nicht die Folie bitte, ja? Okay, einige, ja, da waren ja dann auch ganz böse Typen dabei. Ich glaube, der Fuchs und der, keine Ahnung, da habe ich mich mal gefürchtet. Der Kater, ja, das ist ganz gefährlich, danke. Genau, das war also ganz spannend. Und bei Pinocchio gibt es ja ein Phänomen, wenn Pinocchio lügt, dann passiert was? Seine Nase wächst, genau. Die Nase wächst, wenn er lügt. Was wäre jetzt aber, wenn Pinocchio behaupten würde, meine Nase wächst gerade? Vielleicht können wir jetzt mal die Folie haben. Meine Nase wächst gerade. Lügt der jetzt oder lügt der jetzt nicht? Also das ist schwierig, ja? Wenn er gerade lügen würde, dann würde ja seine Nase jetzt wachsen. Dann würde er ja nicht lügen, weil er das ja gerade auch behauptet. Versteht ihr? Hä? Also wenn die jetzt wirklich in dem Moment wächst, wenn er es sagt, sagt er ja die Wahrheit, aber sie wächst ja nur, wenn er lügt. Hä? Das ist ein total verrücktes Phänomen und das nennt man das Lügnerparadox. Ein Paradoxon ist ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann. Zwei Gegensätze stehen gegeneinander, findet man eigentlich ganz oft im Leben. Man kann das dann komplementär denken, ergänzend denken, aber wir Deutschen und auch ich mag das überhaupt nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn man die Bibel liest und dann sieht man auf der einen Seite das und das, dann versucht man das irgendwie zusammenzukriegen. Manchmal muss man einfach so cool sein und komplementär denken. Ja, das beste Beispiel ist eine Münze, hat zwei Seiten und ist trotzdem nur eine Münze. Also man kann das irgendwo gedanklich verstehen, aber es ist schwierig. Ich habe noch mal so ein paar Beispiele mitgebracht, weil es so viel Spaß macht. Ja? Dieser Satz ist falsch. Einige verstehen es schon. Wenn das wahr ist, dass der Satz falsch ist, dann kann er ja nicht falsch sein. Versteht ihr? Nee? Ja, ist schwierig. Nee? Das ist so. Wenn wir annehmen, dass er wirklich falsch ist, dann stimmt ja das, was da steht. Aber da steht ja, dass der Satz falsch ist. Also richtig. Oder wie jetzt? Hä? Oder noch besser ist der? Der nächste Satz ist falsch. Der vorhergehende Satz ist wahr. Ja, oh Mann, wie komme ich darauf? In unserem heutigen Text zitiert der Apostel Paulus einen antiken Philosophen namens Epimenides. Er nennt ihn nicht namentlich. Dieser Epimenides lebte auf Kreta 600 vor Christus und auf ihn geht dieses Lügner-Paradoxon zurück. Denn der hat gesagt in unserem Text, das Zitat wurde später abgewandelt, der hat Folgendes gesagt. Epimenides, der Kreter, sagt, alle Kreter sind Lügner. Der ist ja jetzt selber Kreter. Also lügt er gerade? Und damit würde ja gar nicht stimmen, was er sagt. Dann wäre er auch kein. Also es ist, ja, man kann das so auflösen bei ihm, ist das ist kein reines Paradoxon, ich habe mich da mal reingedacht, sondern man könnte ja sagen, der lügt. Damit wäre das klar. Aber auf ihn geht das zurück. Jetzt steht aber witzigerweise dieser Satz ja in der Bibel. Und wir glauben ja, in der Bibel steht nur die Wahrheit. Also das macht die Sache jetzt noch komplizierter. Und damit beende ich jetzt mal die Verwirrung. Wir müssen das ja hier nicht vertiefen. Wer will, es gibt in Wikipedia 5 verschiedene Lösungsansätze, wie man so Paradoxen auflöst. Oder es gibt 2, wie man das auflöst. Also hochinteressant, wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt. Wir sind aber hier nicht in der Philosophiestunde, sondern im Gottesdienst. Und ich muss sagen, es sprengt sowieso meinen Verstand. Ihr werdet diese Aussage jetzt gleich im Text wiederfinden. Wie gesagt, es ist ein bisschen anders zitiert und Epimenides wird nicht namentlich ernannt. Ich lese mal. Heute Morgen haben wir 2 Abschnitte aus dem Titusbrief. Ihr könnt gerne mitlesen. Ja, oder das wäre sogar gut, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Möglichkeit 1. 2, ihr habt euer Smartphone dabei und habt die Bibel-App. Holt es raus. Keiner glaubt, dass ihr surft. Ihr lest alle nur Bibel. Völlig in Ordnung. Und drittens, wir haben hinten auch noch 20 Bibeln stehen. Könnt jetzt gerne noch gehen oder auch gleich euch eine gute Nachricht-Bibel holen. Und mitlesen, ich lese zunächst den Abschnitt aus Titus 1, Vers 10 bis 16. Titusbrief von Paulus an Titus, Neues Testament, ziemlich weit hinten. Ich lese nach der Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung, so NGÜ. Auf Kreta gibt es nämlich viele Schwätzer und Betrüger, die sich von niemand etwas sagen lassen. Die meisten von ihnen sind jüdischer Herkunft. Diesen Leuten muss man einen Maulkorb anlegen, denn sie bringen ganze Familien vom Glauben ab, indem sie verwerfliche Dinge lehren, die niemals gelehrt werden dürften. Und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Jemand, den die Kreter als Propheten verehren, einer von ihren eigenen Landsleuten, hat einmal gesagt, notorische Lügner sind die Kreter, Raubtiere und Faulpelze, die nur an ihren Bauch denken. Dieses Urteil ist leider nur allzu wahr. Deshalb musst du die, die vom richtigen Weg abgekommen sind, ohne falsche Nachsicht zurechtzuweisen, damit sie zu einem gesunden Glauben zurückfinden. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Legenden abgeben und sich nicht von Menschen, die der Wahrheit den Rücken kehren, vorschreiben lassen, was sie als rein anzusehen haben und was nicht. Für die, die selbst rein sind, ist alles rein. Für die hingegen, die sowohl in ihrem Verstand als auch in ihrem Gewissen durch Sünde beschmutzt sind und die vom Glauben nichts wissen wollen, ist nichts rein. Sie behaupten, Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Verabscheuungswürdige Menschen sind sie, die ihm den Gehorsam verweigern und unfähig sind, irgendetwas Gutes zustande zu bringen. Wow! Wir merken schon so, Paulus ist so ein bisschen schlecht drauf, hat man den Eindruck, als er das schreibt. Ja, der zieht da so einmal in voller Länge über die Kreta her. Ja, beweist das noch hier mit Epimenides, ne? Der hat ja dann noch mehr gedacht, die sind Faulpelze, denken nur an ihren Bauch. Wir wissen also schon mal, wenn wir diesen Text lesen, Epimenides hat nicht gut über sein Volk gedacht und Paulus hat auch so ein paar kretische Eigenarten, die er nicht gut findet. Natürlich sagt das nichts über das heutige Volk der Inselbewohner aus. Der Text ist schließlich 2000 Jahre alt. Völker können sich auch ändern. Also ihr könnt beruhigt nach Kreta in Urlaub fahren. War jemand schon mal in Kreta? Ja, wer? Und? Alles in Ordnung? Ja, ist besser geworden? Ja, okay. Also insofern nichts gegen die Kreta, ne? Aber damals muss es wohl schlimm gewesen sein. Paulus schreibt ja auch keinen Reiseführer nach dem Motto, ne, also da müsste man sich jetzt mit beschäftigen. Er schreibt auch keine Abhandlung über die Kultur des Volkes. Ihm geht es in erster Linie darum, Titus zu unterstützen. Den hat er ja auf der Insel zurückgelassen, weil dort lauter neue junge Gemeinden entstanden sind und die waren noch nicht stabil. Letzten Sonntag haben wir gehört, er soll Älteste da einsetzen, Leiter, ja, die bestimmten Kriterien entsprechen. Und diesen Sonntag geht es darum, dass Paulus sagt, du guck doch mal, was da los in den Gemeinden ist. Da treten Leute auf, die erzählen großen Mist. Da musst du aufpassen. Ja, und du musst die Gemeinde richtig fokussieren auf das, worauf es ankommt und nicht auf den Mist. Und deswegen steigen wir jetzt mal tiefer in den relativ komplizierten Bibeltext ein und gucken uns das mal genauer an. Offensichtlich gibt es in den Gemeinden auf Kreta eine Reihe von Menschen, die tatsächlich Mist erzählen. Und das waren nicht Leute von außen, die von außen reinkamen und irgendwas erzählt haben, sondern es waren Leute aus den eigenen Reihen. Innerhalb der Gemeinde traten die auf und die meisten waren wohl Christen, die ursprünglich mal Juden waren, also aus dem jüdischen Glauben kamen. Und sie schaufelten Mist in die jungen Gemeinden, immer mehr. Und es war jetzt nicht so ein offensichtlich großer Misthaufen, ne, der so in der Mitte des Gottesdienstraums war und den jeder gesehen hätte und gerochen hätte, sondern es waren überall so kleine Misthaufen verteilt, die so langsam aber sicher immer größer wurden und anfingen zu stinken. Und die Frage ist ja, welchen Mist haben die denn verbreitet? Folgenden Mist. Schwatzmist und Betrugsmist. Vers 10. Es waren Schwätzer, schreibt Paulus, und Betrüger. Was sind Schwätzer? Schwätzer sind Menschen, die reden unnütziges Zeug. Ne, die reden negativ. Die machen viele leere Worte. Die machen auch alles schlecht. Was die sagen, ist nicht konstruktiv, führt nicht nach vorne. Es kritisiert immer nur das Bestehende. Sie fördern negatives Denken. Es ist eine Denkspirale nach unten. Und dabei scheinen die Leute auch noch Leute wirklich zu betrügen. Es sind Betrüger, die böse Absichten verfolgen und die Gemeinden hinters Licht führen. Die gab es da offensichtlich. Und noch schlimmer ist, dass sie sich nichts sagen lassen wollten. Von niemandem. Weder von der Gemeinde noch von den Leitern. Die waren beratungsresistent. Und Paulus sagt, ey Titus, das geht nicht. Da musst du was machen. Sie haben sämtliche Korrektur abgelehnt. Weiterer Mist war Lehrmist zur Bereicherung, Mist über Legenden und Mist über Reinheit. 14 bis 15. Es gab Leute, die brachten falsche Lehre. Die stellten sich auf die Kanzel oder wie das damals ablief, war ja meistens in Häusern, und erzählten falsche Dinge und wurden dafür bezahlt, haben sich daran bereichert. Dass man Geld kriegt für seine Predigtätigkeit, das gab es natürlich im Neuen Testament, das wird uns an anderen Stellen berichtet, das ist ja heute auch noch so. Das ist auch in Ordnung, wenn es der Wahrheit dient. Paulus sagt sogar mal an einer Stelle, selbst wenn Leute die Wahrheit sagen, aber haben eigentlich ein falsches Motiv, nämlich wollen Geld verdienen, dann ist das zwar komisch, aber weil die Wahrheit gesagt wird, ist es ja gut. Aber hier ist es ganz schlecht. Ja, hier wollen Leute richtig Geld machen und die Gemeinden ausnehmen und gleichzeitig erzählen sie Blödsinn. Und sowas gibt's ja auch in unserer Zeit noch. Ja, dass Prediger auftreten, Sektenführer, die so richtig reich werden und den größten Mist erzählen und die Leute ausnehmen. Also es war jetzt nicht nur damals ein Problem, sondern diese Phänomene gibt's heute auch nicht. Und dadurch sind ganze Häuser, ja, oder gemeint sind hier Familien, Hausgemeinschaften auseinandergebrochen durch die Irrlehre, die sie verbreitet haben. Und auch das kennen wir heute noch. Gerade durch die dabistische Brüderbewegung sind ja ganze Familien zerrissen worden. Ja, weil es eine Trennung gab durch eine ganz komische Geschichte da in England, die man heute auch nicht mehr nachvollziehen kann. Und die Familien sind teilweise getrennt bis heute in solchen Kreisen. Das ist dramatisch. Auf Kreta wurden wohl aber auch Spekulationen über jüdische Mythen angestellt. Es gab so ein paar jüdische Mythen, die kursierten über Engel und das kann man alles nicht so mehr genau nachvollziehen. Da konnte man sich herrlich reindenken und drüber streiten. Und es wurden Gebote aufgestellt. Und das ist wirklich interessant. Es ging darum, dass einige forderten, wieder Gebote oder Regeln oder Gesetze einzuhalten. Und das ist auch nach wie vor heute noch ein Problem. Ich mache das mal deutlich, ich nenne das mal das Gnade-Plus-Denken. Das Gnade-Plus-Denken. Die Gnade genügt dir nicht. Du brauchst Gnade plus stille Zeit, damit Gott dich wirklich cool findet oder liebt. Du brauchst Gnade plus ein Hauskreis. Wenn du den nicht hast, ja, ich empfehle Hauskreis, gar keine Frage, ja, aber nicht wegen der Gnade, nicht plus. Du brauchst Gnade plus großzügige Spenden, die du gibst. Du brauchst Gnade plus Mitarbeit in der Gemeinde oder woanders, damit Gott mit dir wirklich zufrieden ist. Du brauchst Gnade plus diese absolut richtige Bibelübersetzung, damit du Gottes Wort auch richtig verstehst. Du brauchst Gnade plus Reinheit, Gnade plus irgendein Sakrament. Du brauchst Gnade plus sündenfreies Leben. Zumindest in der Woche, bevor es wieder Abendmahl gibt. Ja, woher kommt das? Ja? Wie kommen wir denn auf die Idee, Gebote und Gesetze wieder einzuführen und auf die Gnade zu addieren? Wir konnten die doch schon vorher nicht einhalten. Wir werden die auch in Zukunft nicht einhalten können. Deswegen brauchen wir ja Gnade. Ja? Jesus hat uns ja nicht errettet, weil wir das irgendwie hinkriegen mit diesen ganzen Sachen, die ja alle gut sind. Sondern er hat uns errettet, weil wir es nicht hinkriegen. Ne? Und er hat auch nicht gesagt, wenn ich dich errette, dann kriegst du es aber in Zukunft hin. Das sagt er auch nicht, weil wir kriegen es nicht hin. Wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung und werden angegriffen. Gnade plus denken. Ich kenne das von mir. Ne? Ja, na komm. Ja, ne? Das, da muss man echt aufpassen. Und das war damals in den Gemeinden ein Problem. Und der Witz war sogar noch damals, dass die Leute, die diesen ganzen Mist in die Gemeinde schaufelten, offensichtlich selber gar nicht so gelebt haben. Die forderten äußerliche Reinheit und waren innerlich total verschmutzt. Sie waren auf der einen Seite gesetzlich, auf der anderen Seite passte ihr ganzer übriger Lebensstil überhaupt nicht zu dem, was sie da einforderten und erzählten. Und Paulus sagt, die bringen überhaupt nichts Gutes zustande. Auf heute übertragen könnte man von Leuten sprechen, die in der Gemeinde oder im Gottesdienst oder im Hauskreis große Reden schwingen, vielleicht auch noch gesetzlich auftreten, stark fordern, aber in ihrem Alltag, ja, wenn die das Gemeindehaus verlassen, überhaupt keine Strahlkraft haben. Keine Strahlkraft. Ihr Glaube kommt an ihrem Montag nicht vor, denn da sind sie ja wieder privat. Die tauschen die Rollen. Ne, das wäre ja total komisch, das wäre ja paradox, aber das muss man in dem Fall auflösen. Ihr Christsein ist nicht erkennbar. Und Paulus benutzt für die damalige Situation voll die harten Worte. Da denkt man, Paulus, ja? Verabscheuungswürdige Menschen sind sie, Vers 16, die ihm, also Gott, den Gehorsam verweigern und unfähig sind, irgendwas Gutes zustande zu bringen. Boah, mein lieber Mann, scharfes Urteil. Ein Urteil, das uns aufschrecken muss. Auf Kreta gab es solche Leute offensichtlich und Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Und dabei zitiert er jetzt halt den Philosophen Epimenides. Er wird nicht genannt, aber das Zitat geht auf ihn zurück und hier ist es sozusagen etwas weiter. Und man kennt das Zitat von ihm auch nur, oder zunächst erstmal aus der Bibel und es wurde dann noch von anderen antiken Philosophen bestätigt. Jemand, den die Kreter als Propheten verehren, ja, er nennt ihn sogar Prophet, einer von ihren eigenen Landsleuten hat einmal gesagt, notorische Lügner sind die Kreter Raubtiere und Faulpelze oder fette Bäuche, das ist eine andere Übersetzung, die nur an ihren Bauch denken. Dieses Urteil ist leider nur allzu wahr, sagt ein Lügner. Ja, also das Paradox kriegen wir jetzt hier nicht ganz aufgelöst, ne? Aber Paulus bestätigt quasi in dieser Situation den Wahrheitsgehalt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man auf Kreta heute drauf ist. Völker können sich ändern. Die Einordnung ist 2000 Jahre alt. Aber für mich ist die Frage von diesem Text her, gibt es in unserer Kultur, in der deutschen Kultur, auch Dinge, die irgendwie in unserem Deutschland, in unserer deutschen Art begründet sind und die unseren Gemeinden oder die unseren Glauben und in unseren Gemeinden uns heute negativ beeinflussen, weil wir aufgrund unserer Geschichte, aufgrund was wir erlebt haben, negativ beeinflusst sind. Und da könnte man jetzt mal gucken, was sagen denn deutsche Philosophen über die Deutschen? Wie die so drauf sind. Gibt ja so ein paar Leute, die haben das durchblickt. Oder was auch interessant ist, was sagen Ausländer, andere Völker über die Deutschen? Ich will mal zwei Beispiele nennen, ein ausländisches, ein innerländisches. Im Ausland redet man von der German Angst. Habt ihr das schon mal gehört? German Angst ist mittlerweile ein stehendes Begriff. Es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag zu. Ja, wir gelten überall in der Welt als die totalen Angsthasen. Ja, wir sind Angsthasen. Und das ist so. Das hängt natürlich auch mit unserer Geschichte zusammen. Land, was mitten in Europa liegt, 30-jähriger Krieg, ständig alles, ständig überfallen, selber viel Mist gemacht. Wir haben Angst. Da können wir ja auch nichts für. Trotzdem ist die Frage, beeinflusst das unseren Glauben? Beeinflusst das unser Handeln als Christen und als Gemeinde? Suhlen wir uns als Nachfolger von Jesus in unseren Sorgen, anstatt sie auf Jesus zu werfen? Beeinflusst unsere Angst unseren Glauben, der dadurch immer kleiner wird, ja, weil wir ja ganz ängstlich sind? von unserer Kultur bestimmt? Ich glaube ja. Ja? Ich glaube ja. German Angst, das beeinflusst natürlich auch die Kirche. Müssen wir wachsam sein. Zweites Beispiel. Eine deutsche Firma macht Werbung mit dem Slogan Trust in German Sicherheit. Trust in German Sicherheit. Vielleicht habt ihr das schon mal auf eurem Computer gesehen. Ja, die Firma macht nämlich einen wirklich sehr guten Virenscanner. Und den habe ich auch auf meinem Rechner und seitdem hatte ich nie wieder Probleme. Ich bin sehr zufrieden. Es ist irgendwie logisch, wer Angst hat, braucht auch German Sicherheit. Ne? Ist ja klar, wir haben Angst, wir brauchen Sicherheit. Und wir Deutschen sind ja absolut sicherheitsvernarrt. Ne? Man könnte sagen, Einigkeit und Recht und Sicherheit wäre eigentlich besser als Freiheit. Ne? So für Freiheit steht so ein bisschen mehr der Amerikaner, aber der Deutsche singt Sicherheit. Man sagt ja, dass es nirgendwo so viele Versicherungen gibt wie bei uns. Wir bauen auf Sicherheit. Wir häufen Material und Kapital an für unsichere Zeiten. Beeinflusst das unseren Glauben? Beeinflusst das unser Leben als Christ? Ich würde sagen, klar beeinflusst uns das. Es darf es ja auch ein bisschen. Aber wo ist die Grenze, wo es unseren Glauben zu stark beeinflusst? German Angst, German Sicherheit. Es gibt bestimmt noch viel mehr, was man jetzt gucken könnte. Und aber als Christen sind wir auch aufgefordert, manchmal gegen unsere Kultur zu leben. Das Reich Gottes ist ja eine Gegenkultur zum Reich der Welt. Und manchmal sind die Werte des Reiches Gottes nicht kompatibel, nicht möglich im Reich der Welt. Dann müssen wir regelrecht die Werte Gottes, die wir in der Bibel finden, gegen die Werte der Welt stellen. Dann sind wir sozusagen im Widerstand. Das kommt manchmal vor. Es gibt Zeiten, da kommt das stärker vor und es gibt Zeiten, da kommt das schlimmer vor, nicht so stark vor. Es gibt Zeiten, da ist es offensichtlicher. Wenn wir jetzt als Christen verfolgt werden, wäre es offensichtlicher. Und es gibt Zeiten, da ist es nicht so offensichtlich, wie das im Moment vielleicht der Fall ist. Aber wir vertreten die Werte des Reiches Gottes, die sind anders als die Werte der Welt. Und da sind wir aufgefordert, die Werte der Welt zu prüfen, auf die Waage zu legen und ihnen gegebenenfalls die Werte des Reiches Gottes entgegenzusetzen, am Sonntag, auch in der Familie und natürlich am Arbeitsplatz. Und Paulus, und damit komme ich zurück zu diesem Text, fordert Titus auf, die Mistverteiler, die so einen Mist verteilen, kaltzustellen. Er sagt sogar, Maulkorbzwang, es ist der Hammer, Redeverbot. Und stellt euch das mal heute vor, besonders in der demokratischen Kultur, ne? Wenn man hier jemand Redeverbot verteilen würde, das wäre schwierig. Ja, das ist eine echte Herausforderung in unserer Gesellschaft für eine Gemeindeleitung oder vielleicht auch für einen Hauskreisleiter oder einen Jugendleiter. Ja, jemand zu sagen, hey, du darfst jetzt hier deinen Beitrag nicht bringen. Du verteilst Mist, da ist Mut gefordert. Warum? Das Ziel, das schreibt er auch ganz deutlich, ist es, dass solche Menschen zurückgewonnen werden. Er sagt, solche Menschen sollen wieder gesund glauben. Und das ist sowieso immer das Ziel von Korrektur. Korrektur hat ja immer das Ziel, Menschen zu helfen. Korrektur ohne dieses Ziel wäre Fertigmachen oder Besserwisserei. Und da, auch da merken wir in unserer heutigen Kultur, wir sind ja so korrekturempfindlich. Ne? Sag mir besser nichts. Ne? In der Bibel und in der Gemeinde wird aber deutlich gemacht, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, eine Familie von Brüdern und Schwestern. Die sagen sich auch manchmal gegenseitig was. Die korrigieren sich manchmal. Ja, warum denn? Nicht, um sich fertig zu machen, sondern um sich auf den richtigen Weg zu halten, damit niemand an der Gnade Mangel leidet. Und das ist manchmal nicht einfach. Es ist nicht einfach, Korrektur entgegenzunehmen. Es ist nicht einfach, sie auszusprechen, weil man sie nicht traut. Und dann kann man beim Aussprechen auch ganz, ganz viele Fehler machen. Ja, dass die Korrektur gar nicht ankommt. Also ein schwieriges Thema, aber wir dürfen es nicht vernachlässigen. Paulus erläutert nun in Kapitel 2 und 3 des Titusbriefes, wie man stattdessen als Christ in der Welt leben sollte. Das betrachten wir die nächsten drei Sonntage. Heute springen wir nochmal, und das ist der zweite Abschnitt, zu Kapitel 3, 8 bis 11. 3, 8 bis 11, weil Paulus hier nochmal die Gedanken aus diesem Kapitel 1 aufgreift. Ich lese 3, 8 bis 11. Auf diese Botschaft ist Verlass und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jeden Mann von Nutzen. Das ist der Vers 8. Er bezieht sich noch auf die Verse vorher, komme ich gleich zum Schluss der Predigt drauf. Jetzt kommt der gedankliche Anknüpfungspunkt an unseren Text. Den törichten Spekulationen hingegen, den Auseinandersetzungen im Geschlechtsregister und den Streitereien und Wortgefechten über das Gesetz, geh aus dem Weg. Denn sie sind sinnlos und bringen keinem auch nur geringen Nutzen. Wenn jemand, der ihr Lehren verbreitet, sich trotz wiederholter Warnung nicht zurechtweisen lässt, dann untersage ihm jedes weitere Auftreten in der Gemeinde. Denn in einem solchen Fall kannst du sicher sein, dass der Betreffende sich bewusst für einen verkehrten Weg entschieden hat. Er spricht sich durch sein fortgesetztes Sündigen selbst das Urteil. Wow, wow, hier geht's wieder ab. Wenn wir das lesen, sehen wir, es wurde sogar noch mehr Mist in die Gemeinde geschaufelt. Und Paulus sagt, geht dem Mist aus dem Weg. Ja, geht dem Mist aus dem Weg. Er sagt, da gibt's Spekulationen über Geschlechtsregister. Dann gibt's Wortgefechte unnütze und ihr Lehren. Und es ist so, dass Gott hier sagt, hör mal, Titus, von oben, ja? Geh dem Ganzen aus dem Weg da. Lohnt sich nicht. Ne? Und die Frage auch ja wieder, gibt's das heute auch? Und ich glaube, das gibt es heute auch. Ich verzichte jetzt aber auf Beispiele. Manchmal ist das nicht sofort zu erkennen, wo Mist geschaufelt wird. Aber irgendwann wird es offenbar. An den Früchten kann man das erkennen und das dauert. Wenn es erkannt wird, dann empfiehlt Paulus wieder, lasst solche Leute in der Gemeinde nicht zu Wort kommen. Vielleicht müssen sie im Extremfall sogar ausgeschlossen werden, um die Gemeinschaft zu schützen, aber auch um den Menschen zurückzugewinnen. Und beide Aspekte leuchten hier auf. Was aber auch auffällt, ist, dass Paulus eine starke Empfehlung gibt, sich gar nicht großartig mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, eben denen aus dem Weg zu gehen. Und das ist eine ganz komplizierte Anweisung. Eine ganz komplizierte Anweisung für alle, die lehren und leiten, aber auch für alle in der Gemeinde. Wann ist es denn nötig, sich mit irrigen und falschen Lehrmeinungen auseinanderzusetzen und wann nicht? Eine gesunde Lehre ist doch wichtig. Die ist doch ganz entscheidend für eine Gemeinde. Und sonst hätte es ja nicht die ganzen Lehrstreitigkeiten gegeben in der Kirche. Und zunächst waren die Lehrstreitigkeiten in den ersten Jahrhunderten total wichtig, sonst wäre die Kirche gar nicht hochgekommen. Ja, da musste man Sektierer ausschließen. Ne? Und dann hat sich die Kirche falsch entwickelt und dann sind wir froh, dass Luther gekommen ist. Ja, jetzt haben wir aber dummerweise eine Spaltung. Ne? Und dann gab es noch die Freikirchen, die da was anderes erkannt haben. Aber das haben wir ja doch nicht umsonst alles gemacht. Ne? Und auf der anderen Seite denkt man sich so, naja, wie lange soll das denn jetzt so weitergehen? Ne? Wie lange will sich denn die Kirche noch spalten, wo Jesus doch Einheit so wichtig ist? Aber deswegen ist diese Anweisung so kompliziert. Nach dem Motto, setz dich damit nicht auseinander, geh dem aus dem Weg. Auf der einen Seite muss ich ja auch beurteilen, ob es eine Irrlehre ist und demjenigen das Wort verbieten. Was macht Paulus da? Ne? Das ist fast paradox wieder, ne? In diesem Text. Und ich denke, er stellt uns und Titus hier in die Verantwortung, jeweils das richtige Maß zu finden. Und er macht deutlich, dass es auf die Stoßrichtung ankommt, also auf die grundsätzliche Ausrichtung. Nee, man kann ja die ganze Zeit als Wächter auftreten. Oh, ich kenne so Leute, ja. Ich war ja jahrelang im überörtlichen Dienst. Wächter, ne? Die sehen hinter jedem Busch eine Irrlehre und ein Sektierer aufkommen. Die befürchten bei jeder neuen Bibelübersetzung eine Gefahr, weil sie nicht aus irgendeinem sogenannten Textus Receptus oder wie das alles heißt, zurückgeht. Und denken dann, sie hätten die falsche Bibel in der Hand und sagen andere, du hast die falsche Bibel in der Hand. Verwirren die Leute. Oder die wittern bei jeder neuen Bewegung im Reich Gottes den Abfall und die Verführung. Ich kenne solche Leute, die schreiben Blogs, die schreiben Newsletter. Die waren jede Woche vor der großen Verführung. Ich weiß nicht, ob das die Stoßrichtung ist, von der Paulus hier spricht. Ich glaube nicht. Das ist nicht die richtige Ausrichtung. Definitiv nicht. Und ich glaube, dass es auch ein kollektives Gemeindebewusstsein für die richtige Ausrichtung gibt. Gestiftet durch den Heiligen Geist, der unter uns wirkt. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, Schwarmintelligenz. Ja? Wir sind doch nicht doof. Wir können doch alle miteinander reden. Wir haben doch den Heiligen Geist. Eine Schwarmintelligenz von Fischen. Da kommt der Hai und dann weichen die ganz geschickt aus, dann guckt der Hai doof. Ja, so können wir da auch reagieren. Ne? Komm, die Irrlehre, ja, lassen wir einfach durchschießen. Ne? Schwarm bleibt zusammen. Paulus richtet Titus, und damit komme ich auf meinem letzten Gedanken, auf was ganz anderes aus. Auf was völlig anderes. Auf was ganz anderes. Und zwar Vers 8. Er sagt, auf diese Botschaft, die in den Versen davor ist, ist Verlass. Ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Eine andere Übersetzung sagt, das ist gut und es dient der Menschheit, wenn ihr Gutes tut. Paulus fordert uns auf, tut Gutes mit ganzer Hingabe. Hä? Ist das jetzt nicht ein Paradox? Ist das jetzt das Gnade-Plus-Denken? Gnade plus Gutes tun? Nein, ist es nicht. Aus einem gesunden Glauben gehen automatisch gute Werke hervor. Das kann gar nicht anders sein. Der Geist, der in uns wirkt, der bringt automatisch gute Frucht. Das ist eine logische Folge von Gnade. Es ist also die richtige Gnade folgt Fruchtlogik. Gnade folgt Fruchtlogik und nicht Gnade plus. Gnade plus wäre falsch. Wir sollen nicht Gutes tun, um gerecht zu werden. Aber es ist logisch, dass wir Gutes tun als Christen. Und deswegen, Geschwister, lasst uns Gutes tun. Ja? Noch mehr, als wir schon machen. Warum? Einmal, weil wir gar nicht anders können. Und einmal, weil es der Menschheit dient. Das ist gut für jedermann. Das ist gut für die Gesellschaft. Es hilft Menschen. Wir setzen damit Zeichen des kommenden Reiches Gottes. Wir setzen Hoffnungszeichen. Lasst uns Gutes tun. Wenn du deine Kinder gut erziehst und dich intensiv um Erziehungsfragen auseinandersetzt, vielleicht sogar noch ein Buch liest oder einen Vortrag besuchst, dann ist das gut. Das ist was Gutes. Ja, weil es deinen Kindern gut tut und du damit der kommenden Generation hilfst. Wenn du den Armen hilfst und Geld spendest, dann ist das gut. Weil du den Armen hilfst und die Not linderst. Wenn du den Flüchtlingen hilfst, dann ist das gut. Gut für die Flüchtlinge, gut für die Welt, gut für die Situation. Wenn du dich für die Schwachen einsetzt, dann ist das gut. Das ist gut für die Schwachen. Es ist gut, wenn du alte Leute besuchst. Das tut ihnen gut. Das ist, freuen die sich. Wenn wir als Gemeinschaft das Geld der Heiligabendkollekte, einen Kindergarten im Myanmar zusammenlegen, was wir beschlossen haben auf der Versammlung, dann ist das gut, weil wir den Ärmsten der Armen helfen, weil uns das nicht kalt lässt, weil wir Notlehnen. Wenn jetzt Sonderspenden gemacht werden nach Nepal, dann ist das gut, damit da Hilfe geschieht. Tu Gutes. Wenn wir als Gemeinde wie vor ein paar Jahren Holocaust-Opfer unterstützen, dann ist das gut, weil es arme und alte Leute in Israel sind und wir helfen, die Fehler der Väter und Mütter zu lindern. Wenn wir einen Gottesdienst im Altenheim anbieten als Gemeinde, dann ist das gut, weil das alte Menschen ermutigt. Wenn du ehrenamtlich bei Lifeline mitarbeitest oder bei Colorbird oder bei der FIUCO, dann ist das gut, weil du die nächste junge Generation prägst oder Frauen. Wenn Menschen bei der Sozialstiftung Oberberg im Frauencafé mitarbeiten oder bei der Chance oder bei Kulturmix dem Ausländer treffen, dann ist das gut. Weil das ist gut für Bergneustadt, das ist gut für Oberberg, das ist gut. Wenn viele von uns im Stadtteilnetzwerk mitwirken, dann ist das gut. Dann darf man nämlich nicht mehr mit 100 an der Schulbushaltestelle entlang brettern, sondern muss jetzt mit geballter Faust in der Tasche 70 fahren. Aber das ist gut, weil das Leben schont. Dann wird der Wiedenester Spielplatz bald erneuert und kann sich wieder mit Recht Spielplatz nennen. Das ist gut. Wir setzen Zeichen für die nächste Generation. Dann werden im Hilfenetzwerk Alte und Kranke in Wiedenest und in Pernze besucht. Wenn du dich in deiner Dorfgemeinschaft im Dorf rund um die Agger investierst als Christ oder rund um die Agger als Fluss in Reichshof, dann ist es gut, weil du damit Zeichen setzt, weil es der Gesellschaft dient, deinem Dorf. Wenn du deine kranke Mutter oder deinen kranken Vater pflegst, dann ist das gut. Für deine Eltern ist es gut. Du ehrst deine Eltern damit. Das ist nicht umsonst. Wenn du sie besuchst im Altenheim, weil du sie nicht pflegen kannst, dann ist das gut. Du setzt Zeichen. Wenn du dir Zeit nimmst für die Hausaufgaben deiner Kinder, und das ist ja echt nervig, Ja. Dann ist das gut. Dann tust du was Gutes für die nächste Generation. Macht meine Frau meistens immer, zum Glück. Wenn du deine Kunden fair behandelst als Geschäftsmann, dann ist das gut für dich als Unternehmer, auch für die Menschheit und für deinen Kunden. Wenn du deine Mitarbeiter fair behandelst, als jemand, der Verantwortung trägt, dann ist das gut für deine Firma, für die Arbeit. Und wenn du die Umwelt gut behandelst und vernünftig lebst und darauf achtest, dass sie geschont werden, dann ist das gut, weil du damit ein Zeichen setzt, dass Gott einmal eine neue Schöpfung macht. Und schließlich, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, das soll ja auch nicht zu kurz kommen, an irgendeiner Stelle, in der Seniorenarbeit, in der Kinderarbeit, beim Gottesdienst, an der Technik, beim Putzen, dann ist das gut, weil es hilft, dass wir Gottes Wort hier verkünden können, weil wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Dann ist das richtig, dann ist das gut. Geschwister, lasst uns Gutes tun. Die guten Werke, das sind nicht die Wurzeln unseres Glaubens. Da hätten wir auf gar keinen Fall. Die Wurzel unseres Glaubens, das ist Gnade. Allein die Gnade Gottes. Oder noch besser, es ist eine Person. Jesus Christus ist das Fundament, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber die guten Werke sind die Flügel unseres Glaubens. Oder noch besser, die Früchte unseres Glaubens. Liebe Gemeinde, und das ist gesunder Glaube. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.